Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Willkommen zur Lesart und ja, einem Preisträger oder einer Preisträgerin. Nachher verkünden wir aktuell den Wilhelm-Raabe-Preis 2020. Aber erst gucken wir in einen literarischen Atlas mit Bildern und Fallgeschichten über Körper und Seele. Wie er heißt, Erzählungen, in denen der schwedische Schriftsteller Aris Fioretus sein früheres Werk originell weiterspinnt. Ein Mammut- und Lebensprojekt wurde das. Wir sind jetzt verbunden mit Aris Fioretus, dem schwedischen Schriftsteller, der in einem jetzt schon 30 Jahre währenden literarischen Leben nicht nur zahlreiche Preise für sein Werk, sondern auch das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland erhalten hat, für seine vielfältige auch deutsch-schwedische Kulturarbeit. Er war Botschaftsrat in Berlin, jetzt ist er Professor für Ästhetik. In der nächsten Woche erscheint sein neues Buch auf Deutsch und wir freuen uns, dass Aris Fioretus in Stockholm jetzt Zeit für uns hat. Guten Morgen, willkommen, Herr Fioretus.
Guten Morgen.
Atlas, Fallgeschichten zur Vermessung von Körper und Seele. Das ist der deutsche Titel Ihres neuen Buches. Im schwedischen Original ist es weitaus umfangreicher. Mehrere Kilo schwer soll es sein. Ein Coffee-Table-Book im Format wie ein Ausstellungskatalog. Und es ist der Abschluss eines Projekts, an dem Sie seit den 1990er Jahren gearbeitet haben. Das hört sich, Herr Fioretus, nach einem Lebenswerk an und vielleicht auch nach einem Lebenstraum, den Sie sich jetzt erfüllt haben?
Ja, oder vielleicht Lebenstrauma, ich weiß nicht so genau. In der Tat, ich fing an Mitte der 90er, als ich nach Berlin zog und wo ich dann 20 Jahre verbrachte, Sachen an Flohmärkten, in Antiquariate und so weiter zu sammeln. Wusste erstmal nicht, was es alles heißen sollte. Und langsam formte sich der Wunsch, den sogenannten neuen Mensch um die Jahrhundertwende herum zu schildern, anhand von drei Büchern. Und als diese drei Romane dann fertig waren, fiel mir ein, so viel Material ist liegen geblieben. Wie kannst du die Romane weiterschreiben? Und daraus entstand dann, aus dieser Wunsch entstand dann der Atlas. Er erzählt sozusagen nicht irgendetwas über die Romane, sondern all das, was zwischen den Zeilen in den Büchern steht.
Beschreiben Sie uns mal jetzt diesen kleineren deutschen Atlas. Was lesen wir da eigentlich?
Das sind Fallgeschichten. Es sind Schilderungen von Menschen, die sich in verschiedenen seelischen Zuständen befinden. Es kann um Erröterung gehen, es kann um Gänsehaut gehen. Es sind kleine Geschichten in der Folge von den Freudschen Fallgeschichten, die ja vor ungefähr 120 Jahren alle aufgeschrieben wurden und auch so etwas wie einen neuen Menschen zu schildern versuchten. Ich bin ja Kind eines Arztes und wenn man so will, sind diese kleinen Texte, diese Novellen, Kurzgeschichten und so weiter, mein Versuch doch irgendwie der Wunsch meines Vaters vor 40 Jahren, dass ich Arzt werden sollte, gerecht zu werden.
Ich wollte Sie gerade danach fragen, was Sie eigentlich an dieser Medizingeschichte vor 120 Jahren, also um die Jahrhundertwende, um 1900, so sehr fasziniert, dass das so ein Lebensthema für Sie geworden ist.
Damals hegt man es genauso sehr wie heute eigentlich den Wunsch, die Möglichkeiten des Menschen auszuloten, die seelischen Schwierigkeiten, die er hatte, ein wenig zu überwinden und nicht zuletzt mit Hilfe von neuen Errungenschaften innerhalb der medizinischen Wissenschaften. Und dieser Wunsch, dem Menschen zu helfen, ihn nicht nur besser zu verstehen, sondern auch auf die Wege zu bringen in eine neue, hoffentlich besser sortierte Zukunft. Dieser Wunsch kennen wir auch von heute, nur ist sehr viel dazwischen passiert. Nicht zuletzt waren es die Mediziner, die sich zutiefst blamierten während der braunen Jahre. Auch im Osten Europas, in der Sowjetunion, geschahen natürlich medizinische Experimente. Und das macht dieser Wunsch heute etwas trüber. Wir glauben so nicht richtig daran mehr. Aber ich wollte diese hoffnungsvolle Kultur, die es damals gab, wo Wissenschaft nicht streng von ästhetischen Überlegungen, von kulturellen Wünschen zu trennen war, ausgraben und besser verstehen. Was war denn damals der Mensch? Was wollte er noch werden?
Gehirn, Geschlecht und Herz, diesen drei Organen hat sich je einer Ihrer Romane gewidmet, von denen Sie uns vorhin erzählt haben, Aris Fioretus. Im Atlas machen Sie das jetzt anders mit dem Körper. Können Sie uns das ein bisschen beschreiben?
Ja, der Atlas ist ja nicht nur ein Begriff, den wir verwenden, um eine Geografie zu kartieren, sondern er kann ja auch ein anatomischer Atlas sein. Und ich habe versucht, viele der Körperteile, die Sie jetzt nicht aufgezählt haben, anhand von kleinen Erzählungen zu schildern, aber auch, wie es so schön heißt, Aggregatzustände, seelische Aggregatzustände wie Schwindel oder eben Errötung oder Gänsehaut in Form von Prosa zu fangen. Und der Atlas enthält auch um die 600 Bilder, die ich gefunden habe in seltsamen Publikationen. Und wird somit auch ein Versuch, irgendwie die Beziehung zwischen Wort und Bild näher zu gehen. Wie kann man auch mit Hilfe von Bildern erzählen? Ich glaube, die Literatur befindet sich in einer seltsamen, aber nicht ganz uninteressanten Lage heutzutage. Der Roman, der nur 200 Jahre alt ist, wird weitererzählt und die Geschichten, die darin zu finden sind, werden weitererzählt. Aber ich glaube, ich sehe das auch bei Kollegen. Immer mehr sehe ich Bilder in Büchern und versuche irgendwie den Roman auszudehnen. Was kann er noch sein, das wir noch nicht wussten? Und ich glaube, dieser Atlas, Amalgamat aus unterschiedlichen Geschichten, ist ein Versuch, den Roman wieder neu zu entdecken.
Also die Fotos in dem Buch sind allein eine Schau, würde ich es mal sagen, so interessant und originell sie eben auch sind, Originalabbildung aus historischen medizinischen Büchern. Diese Art von Realität, jetzt haben Sie schon so ein bisschen eine neue Romanästhetik beschrieben, diese Realität in dem Buch vermischt sich ja dann irgendwie so auf seltsame Weise mit den Fiktionen und den Erzählungen, da verschwimmt eigentlich, verschwimmen Fiktion und Realität, war das so auch so ein bisschen das Ziel oder der Plan, von auch über einen neuen Roman nachzudenken und ihn anzustreben?
Ja, also mir ist es schon ein Anliegen zu zeigen, dass Literatur eine eigene Erkenntnisform ist. Und diese Zustände, diese Art von Evidenz, diese Wahrhaftigkeit, die sehe ich als eine Art von Kreislauf in der Literatur. Das macht die Literatur lebendig, diese Evidenz.
Wenn Sie jetzt aber sozusagen diese Figuren aus den früheren Romanen jetzt in dem Atlas neu verweben, wie war das denn für Sie, mit diesen Figuren wieder als Literarische zu arbeiten?
Spannend. Wenn man einen Roman schreibt, muss man irgendwann loslassen und sich auch den Verstrickungen, die zustande gebracht worden sind, folgen. Und das heißt dann, dass viel, was man vorher plante zu tun, weggelassen wird und da zurückzukehren können und wieder neue Fäden aufzufangen und zu stricken. Das ist für mich wenigstens sehr mit Sehnsucht verbunden. Also war es sehr lustig, auch diese Figuren wieder zu begegnen und weiter zu erzählen, was in ihrem Leben alles passiert worden ist. Da gibt es zum Beispiel die Ellie Becker, die erste deutsche Pilotin in Deutschland war und die auch eine reale Gestalt hinter sich weiß, die berühmte Melli Bese aus Dresden, die zufälligerweise hier in Stockholm studierte. Und ihr Leben habe ich recherchiert. Es gibt nicht allzu viel, was wir wissen, aber einiges schon. Und im Buch, im Atlas, kommt sie dann wieder zurück und viele ihrer Erlebnisse sind da weiter erzählt worden.
Auf eine andere Ebene der Realität, ins Dreidimensionale gewissermaßen, sind Ihre Buchfiguren jetzt auch sogar ins Museum eingezogen durch eine Ausstellung, die vor ein paar Monaten in Stockholm zu sehen war. Was konnte man sich denn da anschauen?
Ja, wir hatten einen Ehrgeiz, die Frage wenigstens zu stellen, wenn nicht beantworten. Was passiert, wenn man weiter in 3D, wie Sie sagen, erzählt oder versucht zu erzählen? Die Ausstellung war eine kleine, fast eine Kabinettausstellung, wo wir zwei unterschiedlichen Modelle verbanden, zum einen das Architekturmodell, wie wir es kennen, und zum anderen die Comicstrip. Und da sah man in dieser Ausstellung, alles war aus Papier, kleine zweidimensionale Figuren, die aber Dreidimensionalität erreichten, also platte Figuren, flache Figuren, die sich in unterschiedlichen Zuständen befanden und wo wir dann diese Aggregatzustände gestalten haben. Wir arbeiteten auch sehr viel mit Sound. Ein toller Musiker aus Hamburg hat da kleine Schnipsel aus Sounds dann hinzugefügt. Ich wusste bis dahin nicht zum Beispiel, dass es so etwas wie einen unendlichen Ton gibt, der nur nach unten fällt. Und dieser Ton war natürlich gefundenes Fressen für die Station, die sich mit Schwindel befasste, wo man eben fällt und nicht mehr den Boden erreicht. Solche Dinge fanden da statt. Aber unter der ganzen Ausstellung lagen auch diese drei Organe, die organisierenden Zustände des Buches sowie der Ausstellung, nämlich Geschlecht, Gehirn und Herz, wie Sie eben erwähnten.
Es hört sich auf jeden Fall nach einem großformatigen Gesamtkunstwerk an. Atlas Fallgeschichten zur Vermessung von Körper und Seele. Das neue Buch von Aris Fioretus. Im Residenzverlag wird es nächste Woche erscheinen mit 192 Seiten für 20 Euro mit vielen Abbildungen. Paul Berf hat es aus dem Schwedischen übersetzt. Aris Fioretus, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute Ihnen nach Stockholm.
Ihnen auch. Vielen Dank.
Rassismus, Kolonialismus, Sexismus, Diskriminierung, diese gesellschaftspolitischen Themen beherrschen momentan viele öffentliche Diskurse, auch in der Literatur und den Debatten über neuere und ältere Texte. Vor diesem Hintergrund wollen wir künftig in der Lesart eine Reihe von historischen, klassisch gewordenen Texten wiederlesen, Re-Reading betreiben, wie man es im Englischen nennt. Das heißt, kritisch fragen, inwieweit diese Romane, Erzählungen oder Essays sich vielleicht überlebt haben oder vielleicht das, was wir damals toll fanden, wir neu lesen müssen, neu befragen müssen. Oder ob diese Texte vielleicht für uns jetzt gerade wieder relevant werden. Gerade wieder in unseren aktuellen Diskussionen und sie vielleicht bereichern können. Den Auftakt stiftet uns heute eine Erzählung der US-amerikanischen Autorin Flannery O'Connor. Für uns wiedergelesen von der Kritikerin Manuela Reichert. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Flannery O'Connor wurde 1925 geboren im amerikanischen Süden. Sie ist nur 39 Jahre alt geworden, an einer chronischen Krankheit gestorben. Was war sie für eine Schriftstellerin?
Eine der wirklich großen Südstaaten-Autorinnen. Also sagen wir mal, neben Eudora Welts oder Catherine Ann Porter oder Carson McCullers oder dem großen William Faulkner ist sie so die wirklich ganz, ganz große. T.S. Eliot hat einmal gesagt, meine Nerven sind nicht stark genug für die Lektüre dieser Autorin. Das führt uns schon so ein bisschen auf die richtige Bahn. Sie war keine Südstaaten-Schönheit, also nicht so eine wie in Vom Winde verweht. Das konnte sie auch nicht besonders gut leiden. Sie ist aufgewachsen als eine glaubensstarke Südstaaten-Katholikin in einem überwiegend protestantisch-evangelikalen Umfeld in der Nähe in Georgia eben. Und sie war sicher keine Bürgerrechtlerin, aber sie war eine liberale Autorin. Und geschrieben hat sie 32, glaube ich, Kurzgeschichten und zwei Romane. Und da geht es immer um die unten stehen auf der Leiter der Gesellschaft. Also einerseits die Weißen ganz unten, White Trash, wie man das dann in Amerika nennt, und um Schwarze.
Sie, Frau Reichert, haben eine Erzählung aus dem Jahr 1965 ausgewählt. Judgment Day in deutscher Übersetzung, das jüngste Gericht. Worum geht's da?
Da steht im Zentrum ein alter, von seiner Tochter nach New York verpflanzter Südstaatler im Zentrum. Der ist von der Überlegenheit der Weißen einerseits überzeugt. Also da gibt es überhaupt kein Wenn und Ade. Aber andererseits gibt es nur einen einzigen Menschen in seinem Leben, zu dem er Vertrauen hat. Das ist ein Schwarzer. Was ist das? Kein Freund gewesen, sondern der hat für ihn gearbeitet. Der hat am Ende seines Bettes geschlafen auf der Hütte, die dieser Weiße da hatte. Und niemand ist ihm so nah. Weder seine Frau war ihm so nah, noch seine Kinder. Also die beiden Männer sind zusammen alt geworden. Die Rollen waren immer klar. Aber wie gesagt, es gibt keinen anderen Menschen, der ihm so nah ist. Und in dieser Geschichte, wie in allen anderen von der großen Flannery O'Connor, macht sie es uns wirklich nicht leicht. Weil auf der einen Seite verstehen wir die Verzweiflung dieses Landmannes in der Stadt. Das ist auch ein Motiv, was es bei Flannery O'Connor immer gibt. Also den Gegensatz zwischen Stadt und Land. Er möchte wieder nach Hause. Er findet diese Großstadt grauenvoll. Ist einmal mit der Rolltreppe gefahren und gedacht, die Leute hier sind verrückt, dass sie sowas haben. Und dann gibt es in der Wohnung nebenan einen jungen Schwarzen, einen Intellektuellen, einen Schauspieler. Und jetzt geht dieser alte Südstaatenmann hin, weil er sich so alleine fühlt und denkt, das ist doch jemand, ich konnte immer so gut mit den Schwarzen umgehen, ja, und spricht ihn so an mit dieser herablassenden Südstaatenhaltung. Und darauf reagiert dieser Schwarze natürlich mit unglaublicher Aversion und Ablehnung. Gut, und jetzt haben wir diese beiden Männer in diesem New Yorker Mietshaus, also einerseits diesen Schauspieler, diesen Schwarzen, der mit dieser Südstaatenanbieterei überhaupt nichts zu tun haben will. Der lebt auch mit einer weißen Frau und sieht in dem Alten nur den Rassisten. Und er hat völlig recht, es ist ein Rassist. Auf der anderen Seite ist die Lage ziemlich vertrackt, weil moralische Urteile helfen uns überhaupt nicht weiter. Denn am Ende lässt dieser Schwarze diesen weißen alten Mann verrecken. Und dann gibt es noch die Tochter und den Schwiegersohn, die sind so ganz aufgeklärt, reden aber auch immer nur abfällig über Schwarze, merken das aber gar nicht, weil es ist selbstverständlich, dass sie so reden.
Und wie Manuela Reichert, haben Sie nun diesen Text wiedergelesen? Hat sie Ihrem heutigen Blick auch standgehalten oder
absolut.
Hat sich Ihren Blick auch verändert?
Nein, ja. Absolut. Es ist eine wirklich große Autorin und ich finde, was macht Literatur? Literatur konfrontiert uns ja immer, wenn sie groß und gut ist, nicht mit dem, was wir sowieso schon wissen, mit dem, was wir an moralischen Vorstellungen haben, die erfüllt werden sollen, sondern sie bringt uns durcheinander. Und Flannery O'Connor, wie gesagt, macht es uns da überhaupt nicht leicht. Also alle menschliche Niedertracht kommt in diesen Geschichten vor. Gleichzeitig ist sie eine, ich habe es gesagt, Katholikin, die auch an sowas wie Göttlichkeit glaubt. Und das kommt in ihren Geschichten auch vor. Und Schwarze und Weiße gehören im Zweifel nicht zu den guten Menschen.
Wie ist das hier mit der Sprache? Wir lesen diese älteren Texte ja heute mit ganz anderer Sensibilität. Also neue Übersetzungen stellen sich darauf ein. Prominentes aktuelles Beispiel ist die Neuübertragung von Vom Winde verweht, wo das allgegenwärtige N-Wort getilgt wurde. Wie liest sich Flannery O'Connor heute?
Was ich für einen grundsätzlichen Fehler halte, um es mal vorweg zu sagen, weil man die Literatur natürlich aus der historischen Situation herausnimmt. Und was die Übersetzer, die sich da so dem Zeitgeist unterwerfen, nicht merken, dass sie im Grunde das Gegenteil tun. Also bei Flannery O'Connor ist es so, wenn man das machen würde, dann würde man den Rassismus ja auch gar nicht mehr merken. Also die beiden, diese Erzählung gibt es ja in dem einzigen im Moment lieferbaren, neu übersetzten Band von Anna Leube und ihrem Bruder, jetzt muss ich gerade mal gucken, Dietrich Leube. Die beiden haben das übersetzt und haben sich genau eben entschieden, es nicht zu tun. Weil sie sagen, ja, wenn wir heute hingehen und die Sprache verändern würden, abgesehen davon, dass es das alles zu der Zeit in den 50er Jahren, als Flannery O'Connor geschrieben hat, gar nicht gegeben hat. Sie selber hat auch mal gesagt, ich kann das gar nicht ändern, weil die Leute, über die ich schreibe, die reden so und die müssen authentisch reden und nur dann merke ich das. Und hier wird eben auch dann zitiert aus einer großen O'Connor-Biografie, wenn man darauf reagiert, auf das, was wir jetzt N-Wort nennen, dann schreibt der Biograf da, wir haben keinen Grund zu der Unterstellung, O'Connors Sprache zu zensieren und warnen, denn wenn wir das tun würden, würden wir gar nicht mehr merken, was an Anstößigkeit da drin ist. Und wie gesagt, wenn ich die Leute jetzt nicht mehr das N-Wort sagen lasse, dann sind sie auch keine Rassisten mehr in der Literatur.
Rereading, Flannery O'Connor. Wiedergelesen haben wir die Erzählung Das jüngste Gericht, erschienen im Arche Verlag in dem Band. Erschienen Keine Menschenseele kann man noch trauen, übersetzt von Anna und Dietrich Leube mit 353 Seiten im Taschenbuch für 12 Euro.
Darf ich noch einen wunderbaren Satz von Flannery O'Connor am Ende?
Aber hallo.
Der heißt nämlich, es ist durchaus möglich, die Menschen zu lieben, solange man sie nicht näher kennt.
Vielen Dank, Manuela Reichert, für diesen Satz, für diese Einschätzung.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Mit Literatur aus Japan wollen wir uns beschäftigen, mit dem neuen Roman von Yoko Ogawa, Insel der verlorenen Erinnerungen. Das ist inzwischen ein Weltbestseller geworden, war dieses Jahr für den International Booker Prize nominiert und jetzt gibt es die deutsche Übersetzung, die Peter Urban Halle für uns gelesen hat. Er ist im Studio. Sagen Sie uns, Herr Urban Halle, ein paar Worte zu Yoko Ogawa vorab. Seit langem schon gibt es ihre Bücher auf Deutsch. Was ist sie eigentlich für eine Schriftstellerin?
Ja, es gibt tatsächlich mittlerweile ein Dutzend Romane und Erzählungen von ihr, die alle bei Liebeskind erschienen sind, einem Münchner Verlag, der in diesem Jahr auch den Deutschen Verlagspreis erhalten hat, unter anderem dafür. Und seit ihrem ersten Buch auf Deutsch, Hotel Iris, geht es ihr im Großen und Ganzen um das Gegeneinander und die Balance von Eingesperrtsein und Freiheit, von Verschwinden und Erneuerung. Sie selber hat mal gesagt, ihre Antriebskraft ist der Widerspruch zwischen der Grenze, also dem eingegrenzten Raum, und der Freiheit, die eben gerade grenzenlos ist.
Und dieses Prinzip trägt sie jetzt auch auf diese Insel der verlorenen Erinnerung. Worum geht's da?
Ja, um eine Insel, namenlos, mit einer anonymen Diktatur, die eigentlich gar nicht in Erscheinung tritt, sondern nur über ihre Büttel eine Polizei, eine sehr brutale Polizei, die sogenannte Erinnerungspolizei. Dieses Regime lässt willkürlich, aber sehr rigoros Dinge verschwinden. Hüte, Vögel, Fotos, Früchte, nach und nach verschwindet all dies. Die Erzählerin ist eine junge Schriftstellerin, die Mutter war Bildhauerin, die schon vor langer Zeit abgeholt worden war vom Regime und als Leiche zurückkehrt, also angeblich ein Herzinfarkt, aber sie wurde ziemlich sicher ermordet vom Regime. Die Mutter hat nämlich einiges von diesen verschwundenen und verbotenen Dingen aufbewahrt und das war ein Grund ihrer Verhaftung. Sie gehörte zu jenen, die nicht vergessen können. Genauso übrigens wie der Lektor dieser Schriftstellerin. Und sie ahnt das, sie braucht ihn ja und sie ahnt das und versteckt ihn also in ihrem eigenen Haus, in einem unterirdischen Raum. Ihr einziger Helfer ist ein alter Mann, den sie seit der Kindheit kennt.
Erinnerung, das ist natürlich ein zentrales literarisches Motiv, jetzt gerade auch noch mit einer Schriftstellerin als Heldin, die auch in dem Roman jetzt selber an einem Buch arbeitet. Ist das so eine Art Roman im Roman? Was macht denn Yoko Ogawa aus diesem Motiv?
Ja, Schriftsteller arbeiten ja immer mit der Erinnerung, muss man sagen. Das ist ja fast ihre Existenzberechtigung. Auch wenn es sich im Übrigen um Zukunftsromane handelt, geht es immer um Erinnerung und sie will diese Erinnerung und die Vergangenheit aufrechterhalten. In diesem Roman, den die junge Autorin schreibt, geht es auch um das Verschwinden. Und da ist es sehr interessant, da verschwindet die Stimme der Heldin in diesem Roman im Roman und dann sogar die Möglichkeit des Schreibens. Also das heißt zwei unabdingbare Dinge, die Autoren unbedingt brauchen. Und es geht in diesem Roman und darum, wie im ganzen Buch auch darum, dass die Opfer sich mit ihrer Unterdrückung abfinden, mit ihrer Zurichtung abfinden und mit ihr sogar verwachsen.
Sie haben vorhin das Wort Erinnerungspolizei genannt, Peter Urban Halle. Ich habe da sofort an die Thought Control, die Gedankenkontrolle von George Orwell denken müssen. Also es hört sich, ist es so eine klassische Dystopie, negativ, utopisch, düster? Dann fragt man sich ja immer, was will denn Ogawa zeigen oder auf was will sie warnend aufmerksam machen?
Ich glaube, sie will vor allem darauf aufmerksam machen, dass mit den Dingen eben auch die Erinnerung an die Dinge verschwindet. Oder anders gesagt, mit der Schönheit der Dinge verschwindet auch die Fähigkeit, sich von dieser Schönheit beeindrucken zu lassen. Das heißt, diese Bevölkerung verliert die Leidenschaft. Diese scheinbare Gelassenheit und auch Seelenruhe der Bevölkerung ist im Grunde nichts anderes als Abgestumpftheit. Der Juryvorsitzende, Sie haben es erwähnt, Booker-Preis-Nominierung, hat die Erinnerungspolizei mit einer ansteckenden Krankheit verglichen, mit Corona. Aber ich finde, das führt auf eine falsche Fährte, weil es ablenkt davon, dass es eine immerwährende Gefahr menschlichen Allmachtstrebens gibt. Sie sagen selbst, es ist in einer Reihe mit all diesen großen Dystopien von Huxley über Orwell bis hin zu Bradbury.
Das Buch ist wirklich ein Weltbestseller geworden in letzter Zeit. Wir können natürlich nur die Übersetzungen aus dem Japanischen lesen. Wie ist das stilistisch? Liest man das gern, Peter Urban Halle?
Ja, also ich muss wirklich sagen, also ich will nicht diesen dummen Ausdruck Page-Turner nehmen. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Es ist ein typischer Ogawa-Stil. Es ist sehr sachlich, fast spröde, scheinbar leidenschaftslos. Aber ich finde, je spröder je ist, desto gebannter liest man das. Es ist einerseits hochaktuell, andererseits ist die Relevanz dieses Buches immer da, weil der menschliche Allmachtsgedanke immer da ist.
Danke, Peter Oberhalle, über die Insel der verlorenen Erinnerung. Den Roman von Yoko Ogawa, jetzt im Liebeskind Verlag erschienen, in der Übersetzung von Sabine Mangold. 352 Seiten, kosten 22 Euro. Mehr zum Buch, zur Autorin lesen Sie wie immer in Ruhe nach im Netz auf www.deutschlandfunkkultur.de. Vor genau 20 Jahren wurde er ins Leben gerufen, der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, gestiftet von der Raabestadt Braunschweig und dem Deutschlandradio. Mit 30.000 Euro ist die Auszeichnung Nobel dotiert, und federführend bei Organisation und Vergabe ist unser Kollege Hubert Winkels aus der Literaturredaktion des Deutschlandfunks, zugleich Vorsitzender der Jury. Vier Autorinnen und ein Autor standen mit ihren aktuellen Büchern zur Wahl. Die Entscheidung ist gefallen und wir sind jetzt mit Hubert Winkels verbunden. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Exklusiv verraten Sie uns jetzt die schöne Neuigkeit. Wer, Hubert Winkels, bekommt den Wilhelm-Raabe-Preis 2020?
Ich darf jetzt lediglich den Namen in den Raum stellen. Es ist Christine Wunicke.
Glückwunsch, ein erster Glückwunsch von uns an Christine Wunicke. Sie bekommt diesen Preis für ihren Roman Die Dame mit der bemalten Hand. Was zeichnet denn, Hubert Winkels, diesen Roman besonders aus? Was hat die Jury hier überzeugt?
Ja, sie hat, also Christine Wunicke, seit einigen Romanen auf sich aufmerksam gemacht. Und das war so ein untergründiges Beben in der deutschen Literatur. Da ist etwas, was besonders ist und nicht ganz geheuer und ganz anders. Und nach hat sich das herausgeschält, quasi als ein wunderschönes Monster, was da geboren wurde über jetzt über 20 Jahre. Die letzten Romane der Fuchs und Dr. Shimamura waren auch schon auf der Longlist des Buchpreises. Ich glaube, Kati auch. Und jetzt ist es Die Dame mit der bemalten Hand. Das alles unter einen Gesichtspunkt zu fassen, ist nicht ganz leicht. Aber wenn man von Wissenschaftssatire oder historischem Roman, Spiel eher als Fiktion, also ein Spiel mit historischen Motiven reden würde, wäre man nicht ganz falsch. In Die Dame mit der bemalten Hand geht eine Expedition von 5 Wissenschaftlern auf Geheiß des großen Theologen Michaelis eigentlich ins biblische Land, um zu forschen, was den Bibeltexten da real entspricht, an Vögel, an Geologie und so weiter. Das Problem ist nur, keiner hat Ahnung von der Bibel, keiner kann die biblischen Sprachen. Alle verstehen überhaupt nicht den Auftrag. Und wir folgen speziell Carsten Niebuhr, dem deutschen Mathematiker, und seiner Verirrung auf einer Insel nahe heute Mumbai, wo er gelandet ist, obwohl das mit seiner Route, seinem Auftrag gar nichts zu tun hat. Und dass alle immer alles verfehlen in diesem Roman und in anderen Romanen, alles Misskommunikation ist, alles ein Stürzen und Fallen ins Bodenlose, weil keine Verständigung zwischen den Kulturen und Sprachen möglich ist. Das ist im Grunde sozusagen das Milieu, in dem sie schreibt, und daraus schlägt sie dann im Einzelnen unglaublich witzige, aber auch erkenntnisreiche Funken.
9 Köpfe hat die Jury des Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Waren Sie sich da einig in Ihrer Entscheidung für Christine Wunicke oder wurde hart gerungen?
Naja, es wird ja am Ende denn immer gerungen, aber alle 9 waren ganz angetan von Frau Wunicke, und es gab dann einige, ich rechne mich dazu, ich weiß nicht, das sollte man im Umgang mit Literatur ja nicht sagen, aber Fans, also die beseelt sind davon sozusagen, für die es gar keine Frage mehr ist, warum das gut ist oder nicht, sondern sie wollen diese Botschaft hinaus ins Land tragen, und das war bei den meisten der Fall. Von daher war es im Verhältnis zu sonst eigentlich ein Durchmarsch und ein ganz klares Votum.
Es ist ja nun für Christine Wunicke nicht der erste Literaturpreis in diesem Jahr schon. Es ist ja auch Trägerin des diesjährigen Preises der Landeshauptstadt München. Sie steht jetzt auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Hubert Winkel, Sie haben schon vorhin geredet vom Beben, das sich schon seit Jahren verbreitet in der Literaturkritikszene. Sie war immer Kritikerliebling. Ist das jetzt mit dem Wilhelm-Raabe-Preis auch vielleicht auch die endlich mal fällige breite öffentliche Anerkennung, die auch endlich mal ein großes Publikum für Christine Wunicke generiert?
Ja, das ist unser Wunsch. Sie haben auch ein bisschen übertrieben. Also es wussten einige, dass sie sehr gute Bücher schreibt, aber Kritikerliebling in der Breite, das ist erst vielleicht in den letzten 2-3 Jahren so aufgetaucht. Und jetzt, das wünschen wir ihr natürlich, dass sie von der breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und ich glaube, wenn man einmal so einen Anschub hat, ja, wie jetzt von uns, vielleicht auch vom Deutschen Buchpreis, und dann in diese auf den ersten Blick etwas schräge, groteske, farstenhafte Prosa sich einlässt, aber weiß, dass man mit einem tollen Witz belohnt wird, wenn man da einmal sich reinbegibt, glaube ich, dann passiert so gut wie jedem, der gerne liest, dass er in einem Feuerwerk sich wiederfindet, das er so noch nicht erlebt hat, von, wie gesagt, von sprachlichem Missverstehen, das so konstelliert wird. Also zwei sprechen nicht dieselbe Sprache, reden aber miteinander. Das heißt, alles geht schief. Aber das Schiefgehen wird dann so schön inszeniert, dass daraus wieder ein harmonisches Bauwerk entsteht. Ja, also das Nichtverstehen selber wird zu einem herrlichen, anzuschauenden, ästhetischen Vergnügen und gelingt eben auf diese Weise dann doch.
Der Wilhelm-Raabe-Preis 2020 geht an Christine Wunicke für ihren Roman Die Dame mit der bemalten Hand. Hubert Winkels, der Juryvorsitzende und Deutschlandfunk-Verantwortliche für den Preis, hat uns informiert. Besten Dank, die Verleihung findet am Sonntag, dem 1. November im Staatstheater Braunschweig statt.
Straßenkritik.
Ich heiße Marei, ich wohne hier in Berlin, in Kreuzberg und arbeite als Künstlerin. Und ich lese gerade das Buch Sami, eine neue Schreibweise meines Namens von Audre Lorde. Das ist eigentlich ihre Autobiografie, in der sie die Geschichte erzählt, wie sie zum Schreiben gekommen ist, aber wie sie sich auch ihr Selbstbewusstsein gefunden hat, sich als lesbische Frau dazu zu stehen. Also das beschreibt sie so ganz oft in ihrem Buch, dass, was sie dann als Rassismus empfunden hat, ihr Erlebnis. Das sind ganz oft so kleine Situationen, zum Beispiel eine Textstelle, wo sie erzählt, dass eine Frau zu ihr kam und ihr sagt so, wow, du bist so toll braun gebrannt, weil du gerade vom Strand kommst. Ich wusste gar nicht, dass schwarze Frauen auch braun werden können. Sehr beeindruckendes Buch, weil sie eine sehr offene Art hat zu schreiben und eine sehr offene Art hat, ihre Verletzlichkeit zu formulieren. Das ist eigentlich das, was mich so berührt.
In Berlin versammeln wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und auch Marei hat mitgemacht und empfiehlt uns das Buch von Audre Lorde, Sami, eine neue Schreibweise meines Namens. Erschienen auf Deutsch im Münsteraner Unrast Verlag, übersetzt von Karin Nölle. 328 Seiten umfasst das Buch und es kostet 18 Euro.